Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zwischen den Zeilen. Es ist die erste Folge in 2026 und ich habe einen Gast, den ich schon länger einladen wollte. Wir beide sind leider immer sehr, sehr beschäftigt, aber heute ist es endlich soweit und ich freue mich wie Bolle. Sein Buch, Obacht, Titel Zwischen den Zeilen der Geschichte, hat mich besonders in den Bann gezogen. Und darüber reden wir heute. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Tom Glasauer. Hi!
Hi Frank, schön, dass ich da sein darf heute bei dir. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Namen meines Buches oder der Name meines Buches und dein Blog, also wir sind weder verwandt noch verschwägert. Das trifft sich sehr gut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, das muss man immer mit anmerken. Tom, vielen Dank, dass du heute hier bist, dass du Zeit für mich hast. Und in diesem Podcast sind Menschen zu Gast, die Bücher nicht nur lieben, sondern sie auch selber aktiv gestalten. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du Bücher schreibst?
Also begonnen habe ich damit, als ich hatte 2012 einen Burnout, war auch in der Klinik und ich wollte meine Erfahrungen niederschreiben, also für mich hauptsächlich mal, dass ich die Sachen nicht vergesse, die Sachen, die ich gelernt habe. Und so habe ich dann begonnen, mein erstes Buch zu schreiben, das dann auch verlegt wurde in einem Verlag. Und das war der Beginn meiner Autorenkarriere, kann man so sagen. Ich habe das Buch jetzt nicht so geschrieben wie ein Ratgeber. Ich habe es hauptsächlich immer für mich geschrieben und habe mir überlegt, wie könnte ich das schreiben. Ich schreibe das in Märchenform. Und nachdem ich das veröffentlicht hatte, war es dann ein paar Jahre ruhig. Und ich hatte aber nach wie vor Lust und habe Ideen gesammelt, also ich habe mehrere Ideen, die ich noch veröffentlichen möchte. Mhm. Und so hat meine Autorentätigkeit nebenberuflich begonnen.
Ja, voll spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, so das Burnout war so die Initialzündung, da etwas zu tun. Hast du schon vorher so mal eine Idee gehabt, vielleicht könnte ich was schreiben oder war das überhaupt gar nicht da?
Nee, das gab es vorher gar nicht mehr. Also ich war einfach zu dem Zeitpunkt, man denkt dann viel über sich nach, über was hat man gemacht, was möchte man machen, wie könnte man was anders machen. Mhm. Und für mich war das halt der Punkt, für mich selber das zu notieren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich einfach mal loslegen und hier vielleicht auch für andere, ohne dass es ein Ratgeber wird, einfach mal meine Erfahrungen niederschreiben. Und es sollte auch kein Zeigefinger sein oder ihr müsst es so oder so machen. Jeder kann da jeder rausziehen, was er möchte.
Auf deiner Homepage beschreibst du den Moment, wo du endlich dein erstes Buch in den Händen hältst. Ich zitiere jetzt mal, kein Bestseller, aber da stand mein Name zwischen zwei Buchdeckeln bei einem echten Verlag veröffentlicht. Ich war Autor, offiziell endlich. War das ein Gefühl der Erleichterung oder eher so, jetzt geht's erst richtig los?
Ne, weder noch, das war Überraschung. Also ich hatte ja das Buch für mich geschrieben und man hört ja so als unter den Autoren, ja, bei einem Verlag, da musst du das Manuskript so aufbauen und das hat dann die Konsequenz und du brauchst Zeit dafür und du wirst sowieso nicht genommen. Und ich hatte eine Vorstellung beim Verlag gemacht und die haben sofort gesagt, ja, okay, sie nehme ich. Und die Lektorin von dem Verlag hat das Manuskript entgegengenommen und hat mir dann geschrieben, ja, sie weiß jetzt noch nicht genau, wann sie dazukommt zum Lesen. Das war donnerstags oder freitags. Und montags kam dann die E-Mail, ja, es hat sie nicht losgelassen. Über das Wochenende hat sie jetzt das Buch gelesen. Okay. Und sie stellt es jetzt gleich vor in der Lektorenrunde. Und ich habe da gar nicht damit gerechnet. Also für mich war das einfach nur eine Überraschung. Es war ja nicht das Ziel. Also ich glaube, wenn ich das Ziel gehabt hätte, bei einem Verlag mein Buch zu veröffentlichen, dann wäre das wahrscheinlich schief gegangen, glaube ich. Aber ich war da ein bisschen blauäugig und habe da einfach losgelegt und es hat funktioniert, ja.
Ja, okay. Vielleicht mal kurz für den Hörer. Dein erstes Buch war der Seelenspiegel, richtig?
Genau, das Geheimnis des Seelenspiegels, so heißt das Buch. Das wurde 2017 veröffentlicht vom Verlag. Ich habe jetzt dann nach 10 Jahren die Rechte wiederbekommen und habe es jetzt letztes Jahr nochmal neu veröffentlicht. Das heißt, ich habe das Cover aktualisiert, inhaltlich ein bisschen überarbeitet, den einen oder anderen Fehler rausgemacht, ein paar Grafiken dazu. Und das Feedback, das ich bekommen habe, also es sehr schön, muss ich sagen. Also sehr viele Leute, die auch mit dem Thema Burnout, Depression zu tun haben, haben darauf geantwortet. Und die Schönste, was mir jemand sagen konnte, war, das ist ein Buch, das wollte ich anfangs nicht lesen, aber jetzt ist es so, das stelle ich mir ins Bücherregal und ich ziehe es immer wieder raus. Das war, damit habe ich das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Es bringt Leuten persönlich etwas.
Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich Ziel eines jeden Autoren. Klar, man will natürlich Geld machen damit, irgendwo, irgendwann, aber das eigentliche Ziel sollte doch sein, dass man Menschen damit erreichen kann, richtig?
Also ich kann jetzt nur von mir reden. Mein Ziel ist es, ich möchte das schreiben, was ich möchte und hoffe natürlich, dass es anderen auch gefällt. Dass, wenn ich da jetzt noch Geld damit verdienen kann, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache. Aber ich glaube, jeder Autor muss schon schauen, dass er seine Leser abholt irgendwo. Also man wird nicht alle Personen erreichen, nicht alle Leser erreichen, aber das sollte schon das Ziel sein, denke ich mal auch, ja.
Also wo du gerade sagtest, du hast ja bei einem Verlag das Manuskript abgegeben und die waren total happy damit. Also ich höre so in meinem Umkreis auch junge Autorinnen, die haben echt Probleme, da irgendwo Fuß zu fassen in Verlagen. Also du musst ja ein echt gutes Händchen gehabt haben.
Entweder ein gutes Händchen oder Glück. Ich kann es jetzt heute nicht nachvollziehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ich würde jetzt gerne sagen, ja, ich war klasse, ich habe das eigentlich perfekt gemacht. Ne? Aber ich habe einfach nur eine Adresse gehabt oder mehrere Adressen gehabt und ich habe das an die erste Adresse hingeschickt und da kam gleich die positive Meldung zurück. Ne? Ja. Ich glaube, dass ich aber auch in den letzten, sagen wir mal jetzt 10 Jahren rund, da doch deutlich was verändert hat. Ja? Ich bin jetzt augenblicklich Self-Publisher ohne Verlag, ich muss alles selber machen. Das ist natürlich sehr viel Arbeit und jeder, der Bücher schreibt und das selber, die Bücher selber veröffentlicht, weiß das. Es hat aber auch den Vorteil, ich darf es selber machen. Also wo ich beim Verlag eingeschränkt war, weil mir gewisse Dinge vorgegeben wurden, was ich darf, was ich nicht darf, wie es zu sein hat, da kann ich heute machen, was ich möchte. Und mir gefällt das Ergebnis heute besser als damals im Verlag.
Ja, das ist auch so ein Ding, das, was auch viele Autoren sagen, die sind zwar beim Verlag, aber das Manuskript wird dann so umgeschrieben, dass es total was anderes bei hinten rauskommt und die total unzufrieden sind dann am Ende.
Ja, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe mich zwar mit dem Lektor oder mit dem Korrektor manchmal gefetzt, also wir haben so Word-Dokumente hin und her geschickt und er hat dann versucht, mich irgendwo hinzubekommen, aber da war ich strikt, also ich habe, oder sagen wir so, ich habe mich an den Punkten, die er gut argumentieren konnte, die ich nachvollziehen konnte, da habe ich gesagt, ja, okay, das kann man ändern. Aber inhaltlich wurde nichts geändert. Also nur vom Stil, vom Wording, von der Ausdrucksweise. Klar, da ist er der Profi. Und da habe ich dann gesagt, okay, das kann man schon ändern. Aber ich habe das auch schon von Autorenkollegen gehört, die ein Manuskript eingereicht haben. Und dann haben sie gesagt, das ist nur noch 50% von dem, was ich eingereicht habe.
Zurück zu deinem aktuellen Buch, Zwischen den Zeilen der Geschichte. Das sind 22 fantastisch geschriebene Kurzgeschichten. Vorab, wie kamst du auf die Idee und wie bist du da rangegangen?
Also die Idee ist schon sehr alt. Johanna von Kotschian, ich weiß nicht, sagt dir die Dame etwas? Das ist eine deutsche Schauspielerin, die ist leider 2024 verstorben und die kennen die meisten einfach nur als Schauspielerin und Sängerin. Sie hat allerdings auch 2 Jugendbücher geschrieben und das waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also der Tommy war noch sehr klein und da ging es um 2 Jugendliche, die eine Zeitreise machen und in der Vergangenheit dann feststellen, dass die Geschichte, so wie sie es in der Schule gelernt haben, teilweise gar nicht so war. Da gab es andere Szenen, die Sachen, die geschehen sind, waren anders und das hat mich fasziniert. Was ist, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ist und es wirklich mitbekommt und nicht nur das, was überliefert wurde, sondern wirklich dabei ist. Oder eine weitere Situation, man redet sehr viel von langen Zeiträumen, zum Beispiel eine Geschichte aus dem Buch, wann kam der Hund zum Mensch? Das weiß jeder, irgendwann wurde der Wolf zum Hund, aber wann war der Zeitpunkt, dass der erste Wolf zum Mensch kam? Und in dem Augenblick, da war niemand dabei, das hat niemand dokumentiert. Und das fasziniert mich, dass ich da Geschichten schreibe, wie das abgelaufen ist. Oder zum Beispiel, man redet etwas Negatives, wir reden über Klimawandel, Gletscherschmelze, aber wann ist der Punkt, wann der letzte Gletscher wirklich geschmolzen ist. Also wann ist der letzte Tropfen des letzten Eises, wann fällt der? Der wird nicht beobachtet, da ist niemand dabei, niemand bekommt das mit, aber irgendwann ist der Zeitpunkt. Und das sind so Sachen, die mich faszinieren und da kann ich meine Fantasie, meine Ideen einbringen und in einem vorgegebenen Rahmen hier kreativ sein, sagen wir mal so.
Ja. Ich finde es halt schön, du suchst dir einen bestimmten Punkt aus oder einen bestimmten Kern und baust da etwas herum. Also du stehst daneben und dokumentierst, wie es sein könnte oder es auch gewesen ist. Das macht es halt sehr, sehr spannend zu lesen. Also du gehst ja durch alle Epochen durch. Aber nicht nur in der Vergangenheit, du gehst auch in die Zukunft. Und das finde ich so toll, dass du auch sagst, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das spielte mit dieser Wissenschaftlerin, aber dass du auch nicht nur hinten guckst, sondern auch nach vorne guckst. Das war ja auch Ziel dieses Buches, richtig?
Genau, also die vergangenen Geschichten, die sind mir leichter gefallen. Das hat mich ein bisschen mehr fasziniert. Aber ich wollte natürlich auch in die Zukunft schauen, weil wir auch nochmal vom Klimawandel reden und dann die Idee, gibt es eine Möglichkeit, dass sich das vielleicht doch noch dreht? Ja? Und wie könnte sich das drehen? Und wann ist der Zeitpunkt, dass sich das dreht? Und das ist auch eine Geschichte, dass da eine Lösung gefunden wird eben für einen Teil der Problematik, die wir heutzutage haben. Also das Positive auch in die Zukunft ein bisschen sehen.
Du hast uns zwei Kapitel eingelesen. Eine wunderbare Auswahl, muss ich sagen. Die erste Geschichte reist weit in die Vergangenheit. Ja, es geht um einen Wolf. Und die zweite ist eine, wie soll man sagen, nicht schockierende, aber ich musste ab und zu mal schlucken und es kann wirklich so gewesen sein, Gedanke, die ich dabei hatte. Bevor ich mich jetzt hier gleich von dir verabschiede und du in die Lesung gehst, sage ich noch gerne, dass man dir auf jeden Fall auf Instagram folgen sollte. Da bist du sehr aktiv.
Dankeschön.
Deine Bücher lesen muss, das will ich auch mal hier sagen. Und habe ich noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, nein.
Nein, okay. Dann soll es das von mir gewesen sein, lieber Tom. Ich bedanke mich, dass du heute hier bist. Du gehst jetzt gleich in die Lesung rein und ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie heute hier sind und ich wünsche ganz viel Spaß mit Tom Glasauer. Dankeschön.
Eins vom Rand des Feuers. Das Rudel war weitergezogen, doch der junge Wolf blieb zurück. Sein grauer Pelz verschmolz mit den Schatten der Dämmerung. Er hatte die Menschen schon seit langem beobachtet. In seinen bernsteinfarbenen Augen spiegelte sich das Licht des Feuers wider, das in der Mitte ihrer Behausungen brannte. Seine Nase zuckte, während er die Gerüche in sich aufnahm. Den Rauch des Feuers, den Duft des gebratenen Fleisches und die eigenartige Witterung der zweibeinigen Kreaturen selbst. Die Kälte drang nicht durch sein Fell, doch sein Magen zog sich vor Hunger zusammen. Der Rest seines Rudels war weitergezogen, als der Winter einbrach und das Wild spärlicher wurde. Nur er war zurückgeblieben, zu schwach nach einer Verletzung am Bein, um mit den anderen Schritt zu halten. Er hatte nur überlebt, weil er sich den Menschen genähert und von ihren Abfällen gezehrt hatte. Sie hatten seine Anwesenheit bemerkt, doch ihn gewähren lassen, vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Neugier, vielleicht weil sie in ihm keinen Feind sahen. Die Menschengruppe bewegte sich nach Norden, folgte den großen Tierherden durch die weite, flache Landschaft. Die Eiszeit hatte Europa fest im Griff, verwandelte sie in Tundra und offene Graslandschaften. Dies war eine Zeit der Jäger und Sammler, Menschen, die in kleinen Gemeinschaften über die karge Landschaft zogen, immer auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Sie lebten in einfachen Zelten aus Tierhäuten, die sie bei ihren Wanderungen mitnahmen. Ihre Werkzeuge und Waffen bestanden aus Feuerstein, Knochen und Holz, primitiv, aber in geschickten Händen tödlich. Der Wolf hatte gelernt, ihnen zu folgen und die Reste ihrer Mahlzeit zu erbeuten, wenn sie ihr Lager abgebrochen hatten. Er war vorsichtiger und weniger aggressiv als andere seiner Art, ein Einzelgänger unter Wölfen. Diese Eigenschaften, die ihn in der Wildnis zum Außenseiter machten, erlaubten ihm jetzt, näher an die Menschen heranzukommen als je ein Wolf zuvor. Ein Mensch, kaum mehr als ein Junge, bemerkte die leuchtenden Augen am Rande des Lichtkegels. Statt Alarm zu schlagen, beobachtete er den Wolf mit kindlicher Neugier. Seit einigen Tagen hatte er das graue Tier in der Nähe des Lagers gesehen, immer auf Abstand, aber nie weit weg. Es zeigte kein aggressives Verhalten, sondern vorsichtiges Interesse. Der Junge hatte sich gefragt, warum dieser Wolf allein war. Wölfe waren Rudeltiere, das wusste er aus den Geschichten der Eltern sowie aus eigener Beobachtung. Er hatte schon oft gesehen, wie ein Rudel Wölfe jagte, wie sie ihre Beute umkreisten, sich organisierten und dabei gezielt kranke oder schwache Tiere aus einer Herde herauslösten. Es war ein lautloses, aber effizientes Zusammenspiel, das ihn immer wieder beeindruckt hatte. Ein einsamer Wolf war daher selten und gefährdet. Ein Gedanke formte sich in seinem jungen Verstand, nicht als klare Idee, sondern als instinktives Verständnis. Der Wolf brauchte sie, um zu überleben, und vielleicht konnten sie von seiner Gegenwart profitieren. In den langen Nächten, wenn die Dunkelheit sie umgab, könnte ein warnendes Knurren den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Er griff nach einem Stück Fleisch, das von seinem Abendessen übrig geblieben war, und bewegte sich langsam auf den Rand des Lagers zu. Seine Mutter beobachtete ihn alarmiert, bereit, einzugreifen, sollte der Wolf angreifen. Doch der Junge hatte ein Gespür für Tiere, hatte schon oft kranke oder verletzte Tiere gepflegt. Er verstand ihre Körpersprache. Der Wolf wich zunächst zurück, als der Junge näher kam. Sein Instinkt riet zur Flucht, doch der Hunger war stärker. Er senkte den Kopf, die Ohren angelegt, eine Geste der Konzentration und Unsicherheit. Der Junge legte das Fleisch auf den Boden und wich einige Schritte zurück. Der Wolf spitzte die Ohren, wartete, beobachtete, schnupperte, reckte seine empfindliche Nase in die Luft. Dann setzte er vorsichtig einen Fuß vor den anderen, tastete sich Schritt für Schritt heran, schnappte sich schließlich mit einem entschlossenen Ruck das Fleisch und verschwand damit rasch in der Dunkelheit. Dieses Verhalten wiederholte sich in den nächsten Tagen. Jedes Mal wagte sich der Wolf ein Stück näher ans Lager heran. Die anfängliche Furcht der anderen Menschen wich einer bereitwilligen Akzeptanz. Einige der Älteren sahen darin ein Zeichen der Geister, andere betrachteten es als praktischen Vorteil. Der Wolf fraß Abfälle und warnte durch sein Verhalten vor Gefahren. An einem besonders kalten Morgen, als die Gruppe ihr Lager abbrach, um weiterzuziehen, folgte der Wolf ihnen offener als zuvor. Er hielt Abstand, aber seine Absicht war klar. Er hatte sich entschieden, bei ihnen zu bleiben. Der Junge beobachtete ihn über die Schulter mit einem Lächeln. Er verstand, ohne es in Worte fassen zu können, dass etwas Bedeutsames geschah. In jener Nacht, als sie ein neues Lager aufschlugen, kam der Wolf näher als zuvor. Der Junge saß am Feuer, als er spürte, dass sich etwas an seiner Seite niederließ. Der Wolf hatte sich neben ihn gesetzt, nicht ganz berührend, aber nah genug, um die Wärme zu teilen. Eine stille Übereinkunft schien zwischen ihnen zu bestehen. Nahrung und Schutz gegen Gesellschaft und Wachsamkeit. Der Junge streckte zögernd die Hand aus, um das Tier zu streicheln, doch das Vertrauen eines Wildtiers lässt sich nicht erzwingen. Der Wolf fuhr erschrocken zurück, sprang auf und zog sich einige Schritte in die Dunkelheit zurück. Der Junge machte keine Bewegung, sprach kein Wort. Er blieb einfach ruhig sitzen, wie versteinert, aber voller Hoffnung. Nach einer Weile kam der Wolf erneut näher. Seine Bewegungen waren langsam, abwartend, fast lauernd. Der Junge ließ seine Hand nicht mehr in die Luft ragen, sondern legte sie flach auf den Boden. Eine Geste der Geduld und Einladung. Wieder vergingen einige Herzschläge, dann trat die Schnauze des Wolfes in den flackernden Lichtschein des Feuers, näherte sich zögernd der ausgestreckten Hand, schnupperte daran, verweilte. Es war nur ein Augenblick, flüchtig und still, aber darin lag der Anfang einer Verbindung, die weit über diesen Abend hinausreichen sollte. Eine Partnerschaft, geboren nicht aus Unterwerfung, sondern aus gegenseitiger Anerkennung. In der Zeit danach veränderte sich der Wolf merklich. Seine Körperhaltung wurde entspannter, sein Blick weniger misstrauisch. Er lernte, auf bestimmte Rufe des Jungen zu reagieren und begann, die Gruppe bei der Jagd zu begleiten. Seine feinen Sinne spürten wild auf, lange bevor die Menschen es wahrnehmen konnten. Sein vereinzeltes Heulen in der Nacht hielt andere Raubtiere fern. Was der Junge und sein Stamm nicht ahnten, sie hatten gerade den ersten Schritt in einen Prozess getan, der Jahrtausende dauern würde. Dieser eine Wolf mit seiner ungewöhnlichen Toleranz gegenüber Menschen trug Gene in sich, die seine Nachkommen empfänglicher für menschliche Nähe machen würden. Durch sein Verhalten zeigte er seinen Nachkommen, dass die Menschen keine Feinde waren, eine stille Lehre, weitergegeben von Generation zu Generation. Und mit der Zeit würden diese Tiere weniger wolfsähnlich und mehr zu etwas Neuem werden. Begleitern, Beschützern, Arbeitstieren und schließlich zu dem, was man später den Partner des Menschen nennen würde, den Hund. Es war mehr als nur Domestikation. Es war eine Koevolution, eine gegenseitige Anpassung zweier Arten aneinander. Die Menschen veränderten die Wölfe durch selektive Zucht, aber die Wölfe veränderten auch die menschliche Gesellschaft. Mit ihrer Hilfe wurden die Menschen effizientere Jäger, bessere Wächter und äußerst erfolgreiche Überlebende in einer feindlichen Welt. Niemand beobachtete diesen ersten Augenblick bewusst. Kein Chronist hielt fest, dass an diesem Tag vor etwa 30.000 Jahren in der eisigen Tundra Eurasiens ein junger Mensch und ein einsamer Wolf eine Verbindung eingingen, die das Schicksal beider Arten für immer verändern würde. Aus einem ausgestoßenen Wolf wurde der erste Gefährte des Menschen, der Urahn aller Hunde, die jemals an unserer Seite leben würden. Die Schmetterlingsbrosche. Der kleine, zerschundene Koffer landete mit einem dumpfen Geräusch auf dem Bahnsteig. Seine einst helle Lederoberfläche war nun von Kratzern übersät, die Ecken abgestoßen, die Schnallen notdürftig repariert. Er hatte bessere Tage gesehen, genau wie die schmale Hand, die ihn gerade abgestellt hatte. Die Finger dieser Hand zitterten leicht, trotz der Anstrengung, sie ruhig zu halten. Das kleine Mädchen klammerte sich an den langen Mantel neben sich. Ihre großen Augen waren rot vom Weinen, die Wangen feucht und gerötet in der kühlen Dezemberluft. Sie war 7 Jahre alt, obwohl ihre ernsten Augen viel älter wirkten, als hätten sie bereits zu viel gesehen. Ihr Atem bildete kleine Wolken im Dämmerlicht des frühen Morgens, als sie versuchte, die aufsteigenden Schluchzer zu unterdrücken. »Es ist Zeit«, sagte eine männliche Stimme neben ihr. Die Frau neigte kaum merklich den Kopf, während ihre Hand sich löste und die des Kindes ergriff. Mit einer fließenden Bewegung reichte sie diese Hand weiter an den Fremden, dessen ausgestreckte Finger bereit waren, das Kind in Empfang zu nehmen. Er trug eine einfache dunkle Jacke und einen speckigen Hut, unter dem sein Gesicht kaum zu erkennen war. In der Morgendämmerung wirkte er wie ein Schatten, ein namenloser Bote, der gekommen war, um etwas zu holen, nicht umzubringen. Das Kind begann nun hemmungslos zu weinen, versuchte die Hand zurückzuziehen, doch der Griff des Mannes war fest, wenn auch nicht grob. Die Frau wandte sich ab, ihr Gesicht eine Maske der Kontrolle. Der Mann griff mit der anderen Hand nach dem Koffer und begann, das Kind in Richtung des wartenden Zuges zu ziehen, der dampfend und zischend am Bahnsteig stand. »Mama«, rief das Mädchen, die Stimme gebrochen vom Weinen. »Mama, bitte!« Die Frau drehte sich nicht um. Ihre Schultern hoben und senkten sich einmal tief, doch sie blieb stehen, aufrecht, das Gesicht abgewandt. Der Mann hatte inzwischen das Mädchen zur Tür eines bereits überfüllten Waggons geführt. Vielfache Kinderstimmen drangen daraus hervor, vermischt mit dem Weinen und Rufen anderer kleiner Passagiere. Einige blasse Gesichter waren an die beschlagenen Fenster gedrückt, manche winkend, andere mit leerem Blick in die Ferne starrend. Der Mann hob das Kind in den Waggon, reichte den Koffer nach und sprach kurz mit einer Frau im Inneren, die mit einem Klemmbrett in der Hand stand. Sie nickte, machte eine Notiz und nahm das immer noch weinende Kind bei der Schulter. Mit einem letzten Blick zum Bahnsteig schloss der Mann die Tür. Die Frau stand noch immer regungslos da, als die Lokomotive einen lauten Pfiff ausstieß. Dampfwolken stiegen auf, die Räder begannen sich langsam zu drehen. Das Kreischen von Metall auf Metall erfüllte die Luft, als der Zug sich in Bewegung setzte, träge zunächst, dann mit zunehmender Geschwindigkeit. Ein Zug wie viele andere, der den Bahnhof von Hamburg verließ. Nur war seine Fracht kostbarer als alle Waren, die je transportiert wurden. Kinder. Jüdische Kinder, die man fortschickte, damit sie leben konnten. Die Frau öffnete langsam ihre zur Faust geballte Hand. Ihre Handfläche zeigte einen rötlichen Abdruck in Form eines Schmetterlings, ein Geschenk ihres eigenen Vaters vor langer Zeit. 18 Wochen zuvor war das Leben anders gewesen. Nicht gut, aber anders. Nach den Novemberpogromen 1938 hatte sich die Situation für jüdische Familien dramatisch verschlechtert, doch sie hatten weitergelebt, Tag für Tag, in der Hoffnung auf eine Besserung, die nie kam. Sie hatten davon gehört, dass in England ein Programm gestartet wurde, um jüdische Kinder aus Deutschland und den besetzten Gebieten aufzunehmen. Die Kindertransporte waren für viele zur letzten Hoffnung geworden. Die Frau hatte über Wochen hinweg darum gekämpft, einen Platz für ihr Kind zu bekommen. Hatte Briefe geschrieben, war zu Behörden gegangen, hatte gebettelt, gefleht, bestochen. Ihr Mann war bereits fort, verhaftet im Frühjahr, sein Schicksal ungewiss. Sie war allein mit dem Kind in einer Welt, die sie zunehmend ausschloss. Als die Bestätigung kam, hatte sie keine Freude empfunden, nur eine dumpfe Erleichterung. Es gab viel zu organisieren. Papiere mussten beschafft werden, der kleine Koffer gepackt. Was packt man einem Kind ein, das man vielleicht nie wiedersehen wird? Warme Kleidung, praktische Dinge, ein wenig Spielzeug. Keine Familienfotos, zu gefährlich, zu verräterisch für die wahre Herkunft. Ein Tagebuch mit leeren Seiten, eine kleine Puppe. Ein paar neue Schuhe, eine Nummer zu groß. Das Kind hatte die Veränderung gespürt, hatte die Angst in den Augen der Erwachsenen gesehen, die verzweifelten Gespräche belauscht. Es hatte nicht verstanden, warum es fortgehen sollte, hatte geweint und protestiert. Die Mutter hatte versucht zu erklären, dass es eine Reise sei, ein Abenteuer, dass sie bald nachkommen würde. Versprechen, die schwer auf ihrer Zunge lagen und bitter schmeckten wie Lügen. Am Abend vor der Abreise hatten sie zusammen auf dem schmalen Bett gesessen, eng aneinander geschmiegt. Die Frau hatte dem Kind die Haare gekämmt, 100 Striche, wie sie es jeden Abend tat. Sie hatte ihm leise Geschichten über mutige Mädchen erzählt, die in ferne Länder reisten und wunderbare Dinge erlebten. Sie hatte ihm beigebracht, seinen Namen und seine neue Adresse auf Englisch zu sagen, hatte die Worte wieder und wieder wiederholt, bis das Kind sie fehlerfrei nachsprechen konnte. »Du musst stark sein«, hatte sie gesagt, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Das kannst du. Du bist mutiger, als du denkst.« In jener Nacht hatte sie nicht geschlafen. Sie saß im Dunkeln neben dem schlafenden Kind, betrachtete dessen Gesicht, versuchte jede Linie, jede Wimper ins Gedächtnis zu brennen. Fragte sich, wie es aussehen würde, wenn es älter wäre, größer, erwachsener vielleicht. Bilder, die sie nie sehen würde. Nun stand sie auf dem sich leerenden Bahnsteig. Der Zug war nur noch ein dunkler Punkt am Horizont. Bald würde er ganz verschwunden sein. Die Luft war feucht und kühl, aber kein Regen fiel. Der Himmel schien zu verstehen, dass er keine weiteren Tränen hinzufügen musste. Die anderen Eltern hatten den Bahnsteig bereits verlassen, ihre Schritte schwer von der Last dessen, was sie weggeschickt hatten. Nur sie blieb zurück, unfähig, sich zu bewegen. Als hätte das Fortgehen ihres Kindes sie an diesem Ort festgenagelt. Ein Bahnbeamter kam auf sie zu, den Hut tief ins Gesicht gezogen. »Sie müssen jetzt gehen.« Er stockte, unsicher, wie er sie ansprechen sollte, da er den gelben Stern an ihrem Mantel bemerkt hatte. Seine Augen huschten nervös umher. Sie nickte mechanisch und begann langsam zu gehen, ein Schritt nach dem anderen, als müsste sie die Bewegung neu erlernen. Das Mädchen würde nach England gebracht werden, in ein fremdes Land, wo eine fremde Familie wartete. Menschen mit fremder Sprache und anderen Gewohnheiten, Menschen, die dem Kind ein Leben geben würden, während sie selbst zurückblieb in einer Stadt, die zunehmend lebensfeindlicher wurde. Die Frau ahnte, was ihr bevorstand. Die Deportationen hatten begonnen, zunächst vereinzelt, dann immer systematischer. Es war nur eine Frage der Zeit. Doch in diesem Wissen lag ein seltsamer Frieden. Ihr Kind würde leben und darauf kam es an. Mit jedem Schritt vom Bahnhof weg wurde ihr Gang fester. Der Dezemberwind schlug ihr ins Gesicht, doch sie spürte ihn kaum. Was sie getan hatte, fühlte sich grausam an. Ein Kind von seiner Mutter zu trennen, es Fremden zu übergeben. Doch es war kein Akt der Grausamkeit, sondern ein Akt der Liebe in reinster Form. Die Fähigkeit, loszulassen, damit etwas Wertvolles überleben konnte. Irgendwann würde eine junge Frau vor einem kleinen Haus in der Nähe des Meeres stehen. Ihre Haare länger nun, ihre Augen noch immer ernst, aber nicht mehr voller Tränen. In ihrer Hand würde sie ein vergilbtes Stück Papier halten, die letzte Nachricht ihrer Mutter weitergereicht durch das Rote Kreuz. Ein Brief ohne Absender, ohne Hinweis auf den Ort, nur mit einem Datum versehen. April 1943. Die junge Frau würde den Brief kennen, jedes Wort auswendig wissen, da sie ihn hunderte Male gelesen hatte. Ich denke an dich bei jedem Sonnenaufgang, stand dort. Werde groß und stark und fürchte dich nicht. Was ich getan habe, tat ich aus Liebe. Die junge Frau würde ins Haus zurückkehren, zu der Familie, die sie aufgenommen hatte, zu dem Leben, das ihr geschenkt worden war. Sie würde die englischen Worte sprechen, die ihre Mutter ihr beigebracht hatte, würde in die Schule gehen, Freunde finden, eines Tages heiraten und eigene Kinder haben. Alles Dinge, die ihr verwehrt geblieben wären, ohne jenen selbstlosen Augenblick auf dem Bahnsteig. Und manchmal, wenn ihre eigenen Kinder schliefen, würde sie den kleinen zerschundenen Koffer öffnen, der all die Jahre überdauert hatte, würde die abgetragenen Kleider und die kleine Puppe betrachten. Und ganz unten, eingewickelt in ein Taschentuch, würde sie einen Schatz finden, den sie nicht kannte. Eine kleine Schmetterlingsbrosche, die eine Mutter ihrem Kind in letzter Sekunde zugesteckt hatte. Ein stiller Zeuge jenes Dezembermorgens in Hamburg, als ein Zug in Richtung Norden fuhr und eine Frau zurückblieb. Allein, aber gewiss, dass sie das Richtige getan hatte. Der Kindertransport Nummer 7 trug im Dezember 1938 auch die siebenjährige Miriam Rosenthal fort, während ihre Mutter Esther bald darauf nach Theresienstadt und später nach Auschwitz deportiert wurde, wo sie im Frühjahr 1943 starb. Ein Leben geopfert, damit ein anderes blühen konnte. Thank you.